Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers.
Ihnen allen guten Abend. Sowas nennt man wohl eine Abfuhr, diplomatisch verpackt, was sich die Bundesaußenministerin heute in Israel geholt hat, gemeinsam mit ihrem britischen Kollegen. Nach Gesprächen mit Biden sagt Israels Regierungschef: Danke für die Ratschläge, aber wir werden das selbst entscheiden. Das ist die große Frage, die den Nahen Osten in Atem hält und Europa sowie die USA gleich mit. Wie wird Israel reagieren auf den iranischen Raketen- und Drohnenangriff? Mit welcher Härte und wann? Maximale Zurückhaltung ist der Appell Baerbocks an beide, Iran und Israel. Ob er gehört wird? Henriette de Maizière berichtet aus Tel Aviv.
Hello again.
Gut, Sie wiederzusehen. Hier grüßen sich zwei alte Bekannte. Es ist Annalena Baerbocks 7. Israel-Besuch seit dem Terrorüberfall der Hamas im Oktober vergangenen Jahres. Sie sei eine enge Freundin Israels, betont die deutsche Außenministerin und wirbt bei Regierungsvertretern um Besonnenheit, verantwortungsvolles Handeln im Hinblick auf Iran.
Ich rede hier nicht von kleinen Beigeben. Ich rede hier von einer klugen Zurückhaltung, die nichts weniger ist als Stärke. Denn Stärke hat Israel mit seinem Defensivsieg am Wochenende schon gezeigt.
Doch der Gedanke, jetzt nachzugeben, scheint für Premier Netanyahu keine Option. Auf der Kabinettssitzung später dankt er zwar allen Freunden für die Unterstützung in Wort und Tat. Gleichzeitig sagt er, sie haben auch alle möglichen Vorschläge und Ratschläge. Ich weiß das zu schätzen, möchte aber klarstellen, wir werden unsere eigenen Entscheidungen treffen und der Staat Israel wird alles tun, um sich zu verteidigen. Im Norden Israels schlugen unterdessen heute Mittag Drohnen und Panzerabwehrraketen in einem Dorf ein. Abgefeuert aus dem Libanon von der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz. Mindestens 18 Menschen werden zum Teil schwer verletzt, ein großer Teil von ihnen Soldaten. Die Region im Norden Israels wurde nach dem 7. Oktober evakuiert. Das Leben unserer Zivilisten steht an erster Stelle. Die Hisbollah hat uns zuerst angegriffen, also haben wir beschlossen, die Zivilisten umzusiedeln, damit sie in Sicherheit sind. Die meisten Gemeinden hier sind leer. Am Abend dann die israelische Antwort. Bomben auf den Libanon, Angriff auf Hisbollah. Ein Schlagabtausch dieses Krieges. Nach Ruhe sieht es im Moment nicht aus. Mit einer Eskalationsspirale wäre niemandem gedient, sagt Baerbock noch am Ende ihrer knapp 24-stündigen Israel-Reise und ist am Abend dann bereits beim Krisentreffen der G7-Außenminister auf Capri. Das diplomatische Ringen dieser Tage. In Italien geht es weiter.
Die Europäer versuchen also Benjamin Netanyahu mit dem Begriff vom defensiven Sieg zu überzeugen. So nach dem Motto, die Raketen wurden abgefangen, wir stehen an deiner Seite, nutze jetzt bitte, bitte diesen politischen Kredit und halt dich zurück. Solche feinsinnigen Argumente treffen allerdings meist auf die nahöstliche Realität, die geprägt ist von einem ganz anderen Denken, einem ganz eigenen Denken. Und da geht es um Abschreckung, Vergeltung, Gesicht wahren. Noch schwieriger wird es im Hinblick auf Iran. Dem Land droht jetzt das, was in der Teheraner Führung niemanden überraschen dürfte, neue Sanktionen von EU und USA. Gunnar Krüger.
Die traditionelle Parade haben sie kurzfristig verlegt. Tag der Armee vor den Toren von Teheran. Irans Machthaber wollen kein Ziel abgeben, sondern Israel drohen. Kampfdrohnen, Marschflugkörper, wir haben da noch was. Wenn das zionistische Regime auch nur die kleinste Invasion gegen unser Heimatland unternimmt, müssen sie mit einer sehr massiven und harten Reaktion rechnen. Das Kommando in der Nacht zum Sonntag. 200 Raketen, 100 Drohnen schickt der Iran nach Israel. Ein Angriff so massiv, dass er nachwirkt bis heute, bis nach Brüssel.
Das hat es noch nicht gegeben, dass der Iran mit Raketen, Marschflugkörpern, Drohnen Israel in dieser großen Zahl angreift.
Doch was folgt daraus? Schließlich gibt es schon EU-Sanktionen seit 2006, damit das iranische Regime keine Atomwaffe entwickelt, seit 2011 wegen seiner Verstöße gegen Menschenrechte und seit 2022, um den Bau von Drohnen für Russland zu bremsen. Alle Europäer sind nun für mehr Exportstopps bei ziviler Technik mit militärischem Nutzen. Bloß keine EU-Bauteile in Raketen von Iran und seinen Helfern Hamas und Hisbollah. Nicht alle sind für Einreiseverbote, für Kontensperren gegen die ganze iranische Revolutionsgarde. Die Truppe gilt als das Machtzentrum. Meine Position ist, dass die iranische Revolutionsgarde auf die Sanktionsliste gehört. Aber es wird interessant sein zu sehen, was andere Länder davon halten. Andere haben rechtliche Bedenken. Wir denken, es geht, aber heute Abend wird daraus nichts mehr. Denn da ist auch die Sorge des EU-Außenbeauftragten. Der Spanier Borrell will das Atomabkommen retten, den letzten Gesprächsfaden, und erhält dafür heimische Hilfe. Wir sind zufrieden, denn die Schlussfolgerungen verurteilen nicht nur Irans Angriff, sondern rufen beide Seiten auf, eine Eskalation zu vermeiden. 99% abgefangen, ein Triumph, lobt die EU Israel. Den solle es jetzt nicht verspielen.
Für uns ist wichtig, dass dieser Moment jetzt auch genutzt wird für eine weitere Deeskalation und dass Israel diesen Erfolg auch nutzt, um gewissermaßen seine eigene Position in der ganzen Region zu stärken und eben nicht mit einem eigenen massiven Angriff antwortet.
Das ist die Bitte des Gipfels an Israel. Und die Botschaft an den Iran ist: Wir werden euch weiter isolieren.
Was bringen Sanktionen? Beziehungsweise wie viel, wie wenig können Sanktionen erreichen? Wie müssten sie aussehen? Alles Fragen heute auf dem Tisch, nicht nur der Mächtigen in Brüssel. Wollen wir jetzt besprechen hier in der Sendung mit einem, der intensiv zur Wirkung von Sanktionen forscht in der Geschichte und ganz aktuell. Christian von Soest vom GIGA-Institut für globale und regionale Studien. Herr Professor, guten Abend.
Guten Abend, Herr Sievers.
Der Iran ist ja bereits eines der am stärksten sanktionierten Länder der Welt. Können denn neue Sanktionen jetzt eine Wirkung haben für die ganz aktuelle Situation, die sich da zeigt?
Sicherlich kann man die Sanktionen gegen den Iran und die Führung noch verstärken. Das ist auf jeden Fall möglich. Sie fragt nach den Effekten. Da unterscheiden wir in der Forschung drei unterschiedliche Effekte. Wie wirken denn Sanktionen? Einmal die Erzwingung von einem bestimmten Verhalten, was wir in der Forschung Coercing nennen. Da können wir davon ausgehen, dass weitere Sanktionen von außen nicht zu einem Umsteuern der Führung in Teheran führen. Die zweite Funktion ist die Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten. Da gibt es noch Potenzial. Da geht es vor allen Dingen um die Finanzierung des Regimes und auch um die Lieferung von Technologie, die auch genutzt werden kann für den Bau zum Beispiel von Drohnen. Und das Dritte ist, ein Signal zu senden, dass eine bestimmte Verletzung des Völkerrechts, und hier handelt es sich ja ganz klar um eine kriegerische Handlung, eben nicht ohne Folgen bleibt. Und ich denke, vor dem Hintergrund gibt es die Möglichkeit, auch weitere Sanktionen zu implementieren. Man muss sich nur darüber klar sein, dass die Auswirkungen und die Auswirkungen auf das Handeln der Führung in Teheran begrenzt sein werden.
Jetzt erleben wir ja gerade eine hochentwickelte Drohnenindustrie in Iran. Die versorgt ja von Hisbollah bis nach Russland praktisch alle mit Militärmaterial. Wie kann das denn sein, trotz der Sanktionen? Oder anders gesagt, glauben Sie, dass durch jetzt verstärkte Sanktionen diese Drohnenindustrie tatsächlich ja so getroffen werden kann, dass sie aufhören muss?
Das Netz der Sanktionen hat große Löcher. Das liegt zum einen daran, dass es ja wesentliche Länder gibt, international, die weiter Handel mit Iran treiben. China wäre zu nennen, aber eben auch andere. Es gibt eben nur Sanktionen des Westens, vor allen Dingen der USA, schon seit 1979 der Islamischen Revolution in Iran. Und es gibt eben zahlreiche Länder, die sich nicht angeschlossen haben. Und dann gibt es eben ja auch noch Handel von Europa mit Iran. Der ist zwar beschränkt, aber es gibt ihn noch.
Das bedeutet also, wenn es solche Schlupflöcher gibt und Länder, die sich einfach nicht daran halten, wird es natürlich schwierig mit den Sanktionen. Wie ist das denn mit dem Endpunkt, den haben wir ja auch nicht. Also sprich, ist immer ausreichend klar, was passieren muss, damit die Sanktionen auch wieder aufhören. Wenn man das Ganze so ein bisschen nimmt nach dem Motto von Zuckerbrot und Peitsche, die Peitsche sehen wir, aber ist auch das Zuckerbrot klar genug?
Die Forschung zeigt ganz eindeutig, dass Sanktionen vor allen Dingen dann erfolgreich sind, wenn sie einen klaren Zielpunkt und ein klares, erfüllbares Ziel formulieren. Mhm. Hier können wir nicht davon ausgehen, dass die Anreizwirkung der Sanktionen besonders groß ist. Das Ziel ist eben für Iran oder auch in einem anderen Fall wie in Russland besonders wichtig, auch für das Regime. Es geht hier auch um innenpolitische Auseinandersetzungen zwischen Hardlinern in dem Regime und, wenn man das überhaupt noch so nennen kann, welchen, die nicht so hart orientiert sind, gegenüber Israel zum Beispiel. Und deswegen ist die Aussicht, mit den Sanktionen auf einen Kurswechsel zuzusteuern und diesen erzwingen zu können, im Moment sehr, sehr gering. Man muss insgesamt sagen, dass die direkte Erfolgsbilanz von Sanktionen nicht berauschend ist. Wir reden in der Forschung von 30% erfolgreichen Sanktionen. Aber man muss eben bei der Bewertung von Sanktionen, von diesem Mittel der Außenpolitik, auch die anderen Ziele, die ich genannt habe, in Betracht ziehen.
Dass es am Ende vielleicht auch einfach ein moralischer Faktor ist, dass man mal klar gemacht hat, was man für richtig und was man für falsch hält. Ist es das vielleicht am Ende viel mehr?
Das ist auf jeden Fall ein Grund. Ich denke auch ein wichtiger Grund, dass man sich selber auch nicht schuldig machen möchte und Technologie liefert oder Finanzen zur Verfügung stellt. Das ist das eine. Und auf jeden Fall wird auch die Entwicklung zum Beispiel von Technologie erschwert. Sie wird nicht verhindert, aber die Preise steigen, die Qualität der Produkte ist niedriger und die Menge mag auch nicht ausreichend sein. Das sehen wir zum Beispiel bei der Nutzung von Zentrifugen für die Anreicherung von Uran in Iran.
Lassen Sie uns, Herr Professor, noch über eine Sache reden, die Sie gerade schon kurz angesprochen haben, die ja entscheidend ist am Ende. Diese Sanktionen werden ja offenbar umgangen. Am Ende profitieren dann auch noch die, die eigentlich getroffen werden sollten, weil sie sich bereichern, zum Beispiel an Importen über dunkle Wege. Das sehen wir im Iran, das sehen wir aber auch bei Russland. Wie ist denn dieses Problem nun wirklich mal in den Griff zu bekommen? Oder ist es das überhaupt?
Wir haben das im Fall von Iran eigentlich schon gesehen. Das war vor dem Atomabkommen 2015. Da gab es nämlich sehr harte, sehr stringente auch UN-Sanktionen, also der Völkergemeinschaft. Das große Problem, was wir im Moment international haben, ist, dass wir eben keine Sanktionen erwarten können des UN-Sicherheitsrats. Und das ist das zentrale Problem, dass die Völkergemeinschaft eben nicht zusammensteht und sich nicht einigen kann auf Sanktionen gegen die Mullahs zum Beispiel in Iran oder andere Verursacher von internationalen Krisen. Und das ist ein zentrales Problem, dass sie eben den, wenn sie das so ausdrücken wollen, den Zaun um dieses Land nicht schließen können.
Interessante Analyse. Ich danke Ihnen dafür. Professor Christian von Soest war das. Herzlichen Dank.
Sehr gern.
Die Lage in der Ukraine wird unterdessen immer bedrohlicher. Ausführliche Reportagen und ein Gespräch dazu mit dem Sicherheitsexperten Christian Mölling nachher hier bei uns im Heute-Journal-Update. Aber auch jetzt schon bei dir, Hanna, denn du beginnst damit deinen Nachrichtenüberblick. Ja.
Um der Ukraine weitere Systeme zur Luftverteidigung bereitzustellen, hat die Bundesregierung eine neue Initiative gestartet und sich an Partner aus NATO, EU und Drittstaaten gewandt. Die Niederlande, Dänemark und Tschechien kündigten an, zu prüfen, wie sie das Vorhaben unterstützen können. Nach den jüngsten russischen Luftangriffen hatte der ukrainische Präsident Selenskyj Alarm geschlagen und sofortige Maßnahmen zur Stärkung der Flugabwehr gefordert. NATO-Generalsekretär Stoltenberg kündigte daraufhin heute eine Sitzung des NATO-Ukraine-Rats am Freitag an. Über die künftige Finanzierung des Deutschland-Tickets beraten seit heute die Verkehrsministerinnen und Minister der Bundesländer in Münster. In einer Beschlussvorlage wird eine gemeinsame Finanzierung des Tickets von Bund und Ländern für einen Zeitraum von 10 Jahren ab 2026 gefordert. Demnach soll der Zuschuss jeweils bei maximal 1,5 Milliarden Euro pro Jahr liegen. Mögliche Mehrkosten müssten der Vorlage zufolge durch Preiserhöhungen aufgefangen werden. In Kroatien haben die Bürgerinnen und Bürger heute ein neues Parlament gewählt. Rund 3,7 Millionen Wahlberechtigte waren dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Erste Hochrechnungen sehen die konservative Regierungspartei HDZ von Ministerpräsident Plenković vorn, aber wohl ohne absolute Mehrheit. Plenković gilt als prowestlich. Sein Herausforderer vom Mitte-Links-Bündnis, der derzeitige Präsident Milanović, war immer wieder mit russlandfreundlichen Aussagen aufgefallen. Am Morgen sind mehrere Büros der AfD in Hannover von Polizei und Staatsanwaltschaft durchsucht worden. Hintergrund sind laufende Ermittlungen gegen den stellvertretenden Landeschef Schledde wegen des Verdachts der illegalen Parteienfinanzierung. Die Durchsuchungen fanden unter anderem in der Landesgeschäftsstelle der AfD Niedersachsen statt. Laut Staatsanwaltschaft geht es unter anderem um den Verdacht, dass Spenden nicht unverzüglich weitergeleitet und Gelder nicht im Rechenschaftsbericht der Partei aufgeführt wurden. Die AfD weist die Vorwürfe zurück. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ist gegen eine Gruppe von Schleusern vorgegangen, die für Geld wohlhabende Menschen nach Deutschland gebracht und ihnen eine Aufenthaltserlaubnis verschafft haben soll. In 8 Bundesländern wurden bei der Großrazzia insgesamt 10 Beschuldigte festgenommen. Hauptverdächtige sind 2 Rechtsanwälte aus Köln. Insgesamt soll es sich um etwa 350 Menschen vorwiegend aus China und dem arabischen Raum handeln. Gezahlt wurden für die Schleusungen zwischen 30.000 und 350.000 Euro.
Der Trend zu Gesetzen, die ihre erhoffte Wirkung bereits im Namen vorgeben wollen, nimmt an Fahrt auf. Aus dem Hause von Karl Lauterbach kommen jetzt das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz und das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Mal abgesehen davon, dass diese Wortungetüme jedes Vorurteil gegenüber der deutschen Sprache bestätigen, ist natürlich nicht automatisch gesagt, dass damit etwa die Krankenhausversorgung wirklich besser wird. Der Bundesgesundheitsminister will die Behandlungsqualität für Patienten steigern, indem nicht mehr jede Klinik alles machen darf. Und er will die Finanzierung ändern. Diverse Verbände, Kassen und Bundesländer sehen das kritisch. Heute war Spitzengespräch. Britta Spiekermann mit den Details.
Lauterbach hat es so gesagt. Die Reform ist auf der Zielgeraden. Das ist gerade einmal ein paar Tage her. Heute droht Bayern mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Liegt da ein Scheitern in der Luft?
Mein Eindruck ist der, dass für diese Reform mittlerweile gilt, weil so viel davon abhängt für die Versorgung, für die Krankenhäuser, dass man sagen könnte, too big to fail. Also diese Reform ist mittlerweile so bedeutsam und hat eine solche Größenordnung angenommen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Reform noch scheitert.
Ein in Auftrag gegebenes Gutachten der Länder Bayern, Schleswig-Holstein, NRW und Baden-Württemberg kommt zu dem Schluss, eine Verabschiedung des Krankenhausverbesserungsgesetzes ohne die Zustimmung des Bundesrates birgt jedenfalls das Risiko einer formellen Verfassungswidrigkeit. Kurzum, Lauterbach will die Fäden in der Hand behalten, doch die Länder wollen mehr Einfluss und sehen kein Entgegenkommen des Ministers.
Sollte das weiterhin der Fall sein, auch nach der Anhörung und ein Nicht-Ernst-Nehmen der Punkte, die für uns wichtig sind, für die Bundesländer, dann behalten wir uns auf jeden Fall vor, dass wir klagen werden.
Auf dem Land gehen die Menschen auf die Straße, weil sie um ihre medizinische Versorgung fürchten. In Tirschenreuth in Bayern zum Beispiel. Abteilungen müssen schließen, Spardiktat. Kleine Krankenhäuser, für die Bevölkerung viel mehr als ein Stück Identität, stehen zunehmend vor dem Aus. Im brandenburgischen Spremberg sprang die Kommune ein und übernahm die Mehrheit der Klinikanteile. Das war die Rettung. Ein Beispiel für andere Kommunen ist das nicht.
Finanziell sind wir an der Leistungsgrenze. Aktuell hat das Statistische Bundesamt für das letzte Jahr ein Defizit von knapp 7 Milliarden Euro für die kommunale Ebene ausgegeben. Das heißt, wir haben jetzt schon zu wenig Geld, um alle anderen Aufgaben zu erfüllen. Dann können wir, glaube ich, nicht auch noch Geld investieren, ausgeben für Aufgaben, für die wir gar nicht zuständig sind.
Lauterbach verspricht, mit der Reform kommt auch mehr Geld, aber nicht für alle. Deutschland leistet sich so viele Kliniken wie kaum ein anderes europäisches Land. 2022 gab es noch 1.893 Krankenhäuser, doch nur 2/3 der Betten sind belegt. Für den Bundesgesundheitsminister ist das Kliniksterben Folge einer überlebten Struktur.
Es wird zu Schließungen kommen, das ist auch gewollt.
Lauterbachs Ziele, mehr ambulante Behandlungen, stärkere Spezialisierung und eine neue Finanzierungsgrundlage für die Kliniken. Bund und Länder, die beide in der Verantwortung stehen, sind sich jedoch nur in einem Punkt wirklich einig. Es muss eine Reform geben. Lauterbach hat es gesagt, erst vor ein paar Tagen. Die Reform ist auf der Zielgeraden. Heute jedoch klang vieles nach Sackgasse.
Ja, das Thema wird uns erhalten bleiben. So. Jetzt nochmal du, Hanna, lass mich raten, es geht um Geld und Wirtschaft.
Ganz genau. In Deutschland wurde im vergangenen Jahr so viel gearbeitet wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Und das, obwohl die durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Beschäftigten seit Jahrzehnten immer weiter sinkt. Das zeigt eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Frank Bethmann, wie ist das zu erklären?
Entscheidend dazu beigetragen hat, dass zunehmend mehr Frauen beruflich tätig sind. In zahlreichen Familienhaushalten arbeiten längst beide Ehepartner. Das traditionelle Einverdiener ist dem Doppelverdienermodell gewichen. Seit der Wiedervereinigung ist der Anteil berufstätiger Frauen von 57% auf 73% gestiegen. Vergangenes Jahr leisteten die Bürgerinnen und Bürger 55 Milliarden Arbeitsstunden, ein neuer Rekord. Obwohl also viele den Wunsch hegen, weniger zu arbeiten und aktuelle Tarifabschlüsse dies ja auch ermöglichen, wird unterm Strich in Deutschland tatsächlich mehr gearbeitet, vor allem weil eben deutlich mehr Frauen arbeiten.
Sind das denn jetzt gute Nachrichten mit Blick auf den Fachkräftemangel?
Naja, auf den ersten Blick ja. Viele Frauen, häufig in Teilzeit, würden sogar mehr arbeiten wollen, wenn sie denn könnten. Häufig fehlt es da an Kitas oder anderen Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder. Doch zur Wahrheit gehört eben auch, mit den geburtenstarken Jahrgängen gehen in den nächsten Jahren Millionen Beschäftigte mehr in Rente als Berufsanfänger nachkommen. Will sagen, das wird durch Frauenmehrarbeit nicht allein zu kompensieren sein.
Vielen Dank, Frank, für deine Einschätzung. Die Folgen des Klimawandels könnten die Weltwirtschaft laut einer neuen Studie bis Mitte des Jahrhunderts um rund ein Fünftel schrumpfen lassen, auch wenn der CO2-Ausstoß künftig deutlich gesenkt wird. Zu diesem Ergebnis kommen Berechnungen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Die deutsche Wirtschaft könnte der Studie zufolge sogar um 11% schrumpfen. Um die Schäden abzufedern, brauche es zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen, so die Forscher. In Dubai, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Oman hat ein heftiges Unwetter Rekordniederschläge gebracht. Heute wurde mit den Aufräumarbeiten begonnen, nachdem es bis in die Nacht schwer gestürmt hatte und innerhalb von 24 Stunden mancherorts 250 Liter Regen pro Quadratmeter fielen, mehr als sonst in einem gesamten Jahr. Die Straßen unter Wasser und auch am Flughafen ging nichts mehr. Im Schnitt hat Dubai 250.000 Passagiere täglich. Viele von ihnen konnten auch heute nicht weiterreisen. Zu den Lottozahlen an diesem Mittwoch. Die lauten 9, 16, 34, 37, 40, 47, Superzahl 2. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr.
Fishtown. Der Name ist durchaus liebevoll gemeint und er stimmt. Bremerhaven ist die vielleicht letzte echte Fishtown in Deutschland, die nach Salzwasser und Kabeljau riecht. Wo Fisch in großem Stil ankommt, verkauft, verarbeitet wird und die gleichzeitig mit ihrer Lage punkten will, mit Wissenschaft und Weltklasse-Museen. Fishtown hat es oft nicht leicht. Bei der Kaufkraft ganz weit hinten, bei der Arbeitslosigkeit ganz weit vorn. Was Strukturwandel bedeutet, davon können Sie in Bremerhaven viel erzählen. Alles vergessen, wenn die Fishtown Penguins loslegen, wenn an der Nordsee ein Eishockeymärchen wahr werden soll. Erstmals in seiner Geschichte steht der Club in der Endspielserie der deutschen Eishockeyliga. Und wie sagen die Fans, noch mehr Stimmung geht immer. Kai Niklasch.
Sind alle da? Die Eishockey-Euphorie hat die gesamte Seestadt erfasst. Mit kleinen Mitteln Großes erreichen. Wie das geht, haben die Idole der kleinen Puckjäger in Bremerhaven in den letzten Wochen kraftvoll bewiesen. Und bereits die jüngsten Kufencracks der Eishockeystadt scheinen das Credo ihrer Idole hochzuhalten.
Ich würde finden, dass sie ganz viel Spaß haben sollen, weil das auch bald das letzte Spiel ist.
Spaß und Erfolg haben die Fishtown Penguins, denn sie schmissen Titelverteidiger München aus dem Wettbewerb und bestreiten nun die Finalspiele gegen die Eisbären Berlin. Die Eishalle der Pinguins ist winzig, verglichen mit großen Spielstätten in Köln oder Berlin, aber immer ausverkauft und mit guter Stimmung. Für das heutige Spiel haben sich die Fans eine eigene Choreografie ausgedacht. Thorsten Hein ist seit den 90ern dabei und hat seine Tochter Lotte von klein auf mitgenommen.
Im Hafen an sich ist ja erstmal eine Arbeiterstadt und deswegen steht die Bevölkerung und die ganze Stadt hinter der Mannschaft, weil die halt eben auf dem Eis auch arbeiten.
Die Arbeiterstadt Bremerhaven war nach dem Zweiten Weltkrieg eine prosperierende, lebendig und mit viel Einzelhandel, mit starken Werften und funktionierender Fischindustrie. Wenn in Deutschland Fisch gegessen wurde, kam er zumeist aus der Seestadt, die Fischtown schlechthin. Die Hafenstadt, der perfekte Nährboden für eine einzigartige Erfolgsgeschichte.
Das ist für uns, für einen kleinen Verein, der wir uns ja immer noch als irgendwo als kleiner Verein fühlen, ist das natürlich schon eine geniale Überraschung. Und es ist für uns schon ein historischer Moment, nicht nur für uns, sondern auch für die ganze Stadt.
Doch bis in die 90er Jahre sind allein im Schiffbau in Bremerhaven zahlreiche Arbeitsplätze verloren gegangen. Das Eisstadion der Pinguins liegt in Lehe. Ein Stadtteil in den letzten Jahren geprägt durch Armut, Verschuldung und Arbeitslosigkeit. Doch es wäre nun an der Zeit, die alten Klischees hinter sich zu bringen, meint der Trainer.
Es sind Aussagen, die, glaube ich, seit 30 Jahren in den Medien rumgeistern. Vielleicht ist es auch eine Arbeitslosenquote, die hier herrscht. Aber ich sehe Lebensfreude hier, ich sehe, dass die Stadt wächst, ich sehe, dass die Stadt lebt.
Bremerhaven und sein Eishockeyclub leben und halten zusammen. Kleines Stadion, keine Großsponsoren, sondern 200 kleine. Da muss sich der Eishockeyclub auch finanziell nach der Decke strecken. Etwa bei der Anschaffung großer Waschmaschinen für den alltäglichen Trikotberg.
Da hatten wir nur die kleinen Waschmaschinen gehabt oder auch die kleinen Trockner. Und Wolfsburg hat sich der neue gekauft. Die wussten das ja alle, dass wir nur kleine Maschinen haben. Dann haben sie gefragt, ob wir die kaufen wollen, die brauchen. Und ich bin richtig froh darüber.
Das erste Finale in Bremerhaven heute Abend, begleitet von der Nationalhymne und der Choreografie der Fans der Fishtown Pinguins. Noch viermal muss ihr Team gewinnen, um Meister zu werden. Eine ganze Stadt hofft auf die Fortsetzung des Eishockeywunders von der Weser.
Ja, wer wird deutscher Meister? Die Finalrunde in der deutschen Eishockeyliga läuft in Bremerhaven. Heute Abend haben die Fishtown Pinguins gegen die Eisbären Berlin gewonnen. Es gibt keinen Rathausbalkon in Bremerhaven, aber für eine Meisterfeier, sagen sie bei den Pinguins, braucht man auch keinen. Dann feiert nämlich ganz Fishtown.
Ja, und das war's von uns für heute. Gegen 0.45 Uhr meldet sich dann hier Nazan Göktemir mit unserem Heute-Journal-Update.
Und vom ganzen Team hier einen angenehmen Abend. Tschüss.
Tschüss.
Guten Abend. Zwischen den Tiefs Anina und Sora und dem Hochquadarius wird es bei uns weiterhin kühl sein, denn die Strömung kommt immer noch aus nordwestlichen Richtungen. Das Hochquadarius aber wird morgen einen kleinen Keil nach Mitteleuropa schicken und das bedeutet für uns eine kleine Wetterberuhigung, jedenfalls vorübergehend. Anders sieht das östlich von uns aus, denn diese Tiefs, die nach Norden ziehen, die bringen sehr warme Luft in Richtung Norden und so liegen morgen die Höchsttemperaturen hier am Kaspischen Meer bei 25 Grad. In Kontinentaleuropa liegen die Höchstwerte dagegen morgen bei minus 5 bis plus 10 Grad. Und in dieser kühlen Luft ziehen viele Schauer über uns hinweg, auch heute Nacht. Und da ist auch Schnee dabei. Die Schneefallgrenze liegt so etwa bei 500 Meter. Im Nordosten ist es klar und in Nordfriesland bildet sich auch mal Nebel. So sinken die Temperaturen auf 7 Grad auf den ostfriesischen Inseln und bis minus 3 Grad im Schwarzwald. Und morgen ziehen weitere Schnee, Regen und Graupelschauer, zum Teil auch Gewitter über uns hinweg, besonders in der Südhälfte. Im Norden werden sie dagegen häufiger die Sonne zu Gesicht bekommen. Und die Schneefallgrenze morgen über Tag, die liegt so bei 600 Meter. Die Temperaturen erreichen 4 Grad am Alpenrand und 13 Grad an der Elbe. Und in der Nacht auf Freitag kommt dann schon gleich das nächste Tief Anina heran. Das überquert uns Freitag dann südostwärts. Und so bleibt es bei uns einfach in den nächsten Tagen ausgesprochen wechselhaft bei Höchsttemperaturen von 5 bis 12 Grad. Guten Abend.